Einen wunderschönen guten Tag wünscht das ABF-Magazin hier live aus Studio 1. Und wir haben das obligatorische Sendeloch heute uns entschieden, an den Anfang der Sendung zu stellen. Denn Hendriks Überleitung, dass er uns nicht kennen wollen will oder kennen tut, tuten sagt man nicht, aber jedenfalls hat mich so aus dem Konzept gebracht. Nein, Unsinn, nicht der Hendrik. Ich selbst bringe mich aus dem Konzept. Ja, aber wir sind heute hier für euch angetreten. Studio 1 heute am 12.02.2014, um eine weitere Ausgabe vom ABS-Magazin für euch zu präsentieren. Und es geht dann auch gleich los mit einem Interview, das ich vor der Sendung aufgezeichnet habe, mit Terre de Femme, das ist die Frauenrechtsorganisation, zu einem Aktionstag, der am Freitag, am 14.02. international stattfindet. Und Terre de Femme macht da auch was dazu. Frau Sibylle Schreiber von Terre de Femme. Sie sind dort die Fachbereichsleiterin für?
Oh, für all unsere inhaltlichen Referate, die wir bearbeiten. Das heißt, wir arbeiten zum Thema Gewalt gegen Frauen und haben das eingegliedert in weibliche Genitalverstümmelung, Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsverheiratung, häusliche und sexualisierte Gewalt und Frauenhandel. Also alles sehr...
sehr brisante Themen.
Ja.
Und der Anlass für unser heutiges Gespräch ist ein internationaler Aktionstag, der am Freitag, den 14.02., also übermorgen, stattfinden soll. Und da haben Sie sich als Terre de Femme, also Erde der Frauen, als Frauenrechtsbewegung gesagt, da machen wir was mit. Dieser Aktionstag läuft unter One Billion Rising, also eine Milliarde sollen aufstehen. Was kann man sich darunter vorstellen, oder Frau?
Also es ist jetzt das zweite Mal, dass es stattfindet. Es ist am Valentinstag, wo ja viele Menschen eigentlich an Liebe denken und auch was Romantisches planen. Und da hat die Eve Ensler, die hat die Vagina-Monologe geschrieben. Das ist ein Theaterstück zum Thema sexualisierte Selbstbestimmung von Frauen. Und das hat sie also initiiert, dass an einem Tag, eben am Valentinstag, wo es eben um Liebe geht, dass da klar gemacht wird, dass es nicht nur ein romantischer Tag für Frauen ist, sondern dass es eigentlich ein Aktionstag werden soll, damit Frauen selbstbestimmter leben können und vor allen Dingen eben ohne Gewalt. Und One Billion Rising kommt eben daher, dass man errechnet hat, dass jede dritte Frau weltweit schon Opfer von Gewalt geworden ist. Und das gibt dann eben zusammen eine Milliarde. Mhm. Und ja, es ist jetzt zu einem Aktionstag gekommen, wo es auch was Positives sein soll, dass nämlich die Frauen tanzen und sich eben ihrer eigenen Stärke und eben ihrem Empowerment auch bewusst werden.
Ja, Sie sind ja als Organisation in Berlin ansässig. Was haben Sie, auch wenn die wenigsten Frankfurterinnen vielleicht übermorgen in Berlin sein können, aber wir sind ja auch international und national übers Netz unter www.radiox.de per Livestream zu hören. Vielleicht können Sie uns kurz mal sagen, was Sie für den 14. angedacht haben.
Also es wird ja nicht nur in Berlin stattfinden, sondern eben in vielen Städten. In Hessen habe ich mal kurz geschaut, ist auf jeden Fall Aktionen geplant in Fulda, Kassel und Aschaffenburg. Also man kann da selber nachschauen, nochmal bei www.onebillionrising.org, also wenn man selber mittanzen will. Und der ganze Aktionstag richtet sich also auch an politische Entscheidungsträgerinnen, nämlich die Situation von Frauen zu verbessern. Und sie haben sich auf drei Forderungen konzentriert. Und das ist einmal Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung von Betroffenen von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Das stellen wir vor allen Dingen unter unser Thema, dass wir den Paragraph zur Vergewaltigung reformieren wollen, weil es im Moment so ist, dass Frauen, die vergewaltigt werden, das ganz selten zur Anzeige bringen und selbst wenn sie es zur Anzeige bringen, das ganz selten bestraft wird.
Woran liegt das? Was ist da? Was für eine Veränderung verlangen Sie, damit sich das ändert?
Also im Moment ist es so, dass eine Frau sich quasi mit Händen und Füßen wehren muss, wenn sie vergewaltigt wird. Und wenn sie einfach nur Nein sagt und ganz deutlich dagegen also agiert, aber nicht unbedingt sich mit Händen und Füßen wehrt, dann wird es eben meistens vor Gericht nicht als Vergewaltigung anerkannt. Und wir sagen und auch viele andere Frauenrechtsorganisationen, dass sich das ändern muss, also dass eine Frau nicht mehr verpflichtet sein muss, also sich so krass zu wehren, sondern dass es auch reicht, wenn sie ganz deutlich Nein sagt und ich möchte das nicht und hör auf damit.
Mhm. Zumal sie sich ja dann selbst auch noch unter Umständen in Lebensgefahr bringt, je stärker sie sich wehrt.
Ja, selbstverständlich. Und ich verstehe nicht, also wenn ich ausgeraubt werde, dann muss ich mich auch nicht mit Händen und Füßen wehren, nur damit es dann hinterher vor Gericht als Raub irgendwie anerkannt wird. Mhm. Genau, die zweite Forderung ist, dass eine eigene Existenzsicherung von Überlebenden von Gewalt und vor allen Dingen Opfer von Menschenhandel. Und wir haben schon letztes Jahr eine Kampagne gemacht zum Aufenthaltsrecht für Opfer von Menschenhandel. Da geht es darum, dass Betroffene, die aus anderen Ländern kommen, in Deutschland sehr schnell abgeschoben werden. Also sie dürfen nicht hierbleiben. Und wenn
auch selbst wenn sie Kronzeugin sind in einem Verfahren.
Das kommt alles auf die Staatsanwaltschaft an. Also im Moment ist die Bedingung, dass wenn sie befristet bleiben können, ja, also dann nur, wenn sie vor Gericht aussagen und wenn ihre Aussage auch vor Gericht verwendet werden kann. Und da kommt es natürlich immer auf das Verfahren an. Manchmal werden Verfahren eingestellt, manchmal reicht die Aussage nicht, wenn Frauen nicht wissen, in wie vielen Städten sie waren, wenn sie nicht sagen können, ich kann genau den Mann identifizieren, der mich damals betäubt hat und weggeschleppt hat, dann ist die Aussage fürs Gericht eventuell nicht relevant und dann dürfen sie nicht hierbleiben. Ja. Außerdem ist es auch nur eine Option. Das heißt, es ist keine Garantie.
Ja, und Sie verlangen also, dass davon von der bisherigen Praxis Abstand genommen wird und dass die Frauen ein Bleiberecht bekommen, zumal es ja auch oft so ist, dass die Frauen auch nicht in ihre Heimat zurückkehren können, weil auch sie dort dann ausgestoßen sind wegen der Vorkommnisse hier in Deutschland, dass sie eben zur Prostitution gezwungen wurden.
Richtig, und auch jede einzelne Frau, die vor Gericht aussagt, also ist meines Erachtens in Lebensgefahr und nicht nur für sich alleine, sondern eben auch für ihre Familie. Das heißt, also den Frauen muss einfach eine Sicherheit garantiert werden und dann ist es sicherlich auch möglich, dass viele eher sagen würden, okay, ich riskiere das, ich mache eine Aussage.
Ja, also Sie haben ja, richten sich ja auch gegen Zwangsprostitution und das ist ja, wenn man es genau nimmt, ja eigentlich auch eine Form der permanenten Vergewaltigung, die da stattfindet. Sie sagten aber, Sie sprachen von drei Forderungen. Also jetzt war es die eigenständige Existenz von benachteiligten Gruppen und Überlebenden von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen und Menschenhandel. Und Sie haben aber noch eine dritte Forderung, die Sie unterstreichen möchten.
Genau, da geht es nochmal um das Thema diskriminierende Darstellung von Frauen und Männern in den Medien. Also dass das unterbunden wird. Da geht es bei uns vor allen Dingen um sexistische Werbung, gegen die wir uns wenden. Und dass zum Beispiel, da gibt es den Deutschen Werberat, der ein Unternehmen rügen kann, aber es gibt einfach überhaupt keine gesetzliche Bindung. Und es können zum Beispiel auch Kundinnen können sich dann wehren, aber es auf der gesetzlichen Ebene passiert gar nichts. Und wir sind eben dafür, dass sich das ändert, weil wir nicht mehr wollen, dass Frauen quasi mit ihrem Körper, mit sexualisierten Darstellungen, keine Ahnung, für ein Fotoapparat werben müssen.
Ja, wie erklären Sie sich eigentlich, wir leben ja im Jahre 2014 und wir haben eine Bundeskanzlerin und ich weiß nicht, also der Frauenanteil im Bundestag ist sehr hoch. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass diese Situation immer noch nicht bereinigt ist? Dass es also immer noch nötig ist, diese Forderungen, die Sie jetzt aufgestellt haben, publik zu machen?
Schwere Frage. Also ich würde sagen, wir leben natürlich immer noch in einem Land, wo Männer über das meiste Eigentum verfügen, über die meiste politische Macht. Frauen sind oft in Partnerschaften mit Männern zusammen, in Ehen. Sie haben Freunde. Es ist schwierig, also klar zu machen, ich bin deine Freundin, ich bin deine Partnerin, aber ich habe viele verschiedene Rechte und ich möchte, dass die auch durchgesetzt werden. Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie wir alle erzogen worden sind, in was für einem System wir leben, und dass Frauen einfach noch viel mehr zusammenhalten müssen und dass Gewalt auch einfach nicht mehr so ein Tabuthema ist. Weil häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt ist wirklich ein Tabuthema. Also die wenigsten Frauen sprechen darüber, auch weil sie sich schämen oft, dass sie Opfer geworden sind.
Aber das müsste man doch eigentlich meinen, dass das in dieser heutzutage kein Problem mehr sein dürfte. Gut, Sie sagen aber, das Problem besteht und die Frauenbewegung, die ja eigentlich sich mittlerweile im 40. Jahr oder im 50. Jahr in der Bundesrepublik aktiv ist, hat ja diese Dinge ja auch damals schon propagiert. Wie steht es denn mit den Frauen selbst? Wie erleben Sie dort die Reaktionen von Frauen auf ihre Forderungen?
Also durchweg positiv. Und man muss sich auch klar machen, dass diese Aktion, dieses One Billion Rising, wie gesagt, es passiert jetzt zum zweiten Mal. Und das ist eine weltweite Aktion. Und das ist vor allen Dingen getragen von jungen Frauen. Also die Forderungen sind nicht veraltet, auch wenn sie eventuell auch schon vor 40 Jahren aufgestellt wurden, sondern sie sind eben noch tagesaktuell. Und vor allen Dingen die jüngeren Frauen sehen das und wollen die eben unterstützen und haben auch den Wunsch, dass es eben auch an politische Entscheidungsträgerinnen weitergetragen wird. Eigentlich wäre es, also ich meine, das ist ja auch das erste Mal, dass die Frauenministerin, die Frau Schwesig, dass sie eine Grußbotschaft jetzt hier in Berlin vermitteln wird zu diesem Tag. Und das ist zum Beispiel schon ein großartiger Erfolg.
Ja, dann möchte ich jetzt noch eine Frage stellen. Wer sich informieren möchte zu den einzelnen Forderungen, die von Ihnen aufgestellt wurden, es gibt da ja auch eine Unterschriftenliste im Netz. Und wer da also jetzt weiter verfolgen möchte, wo muss der sich in der Suchmaschine seines Vertrauens, was muss er da eintragen?
Also einfach nur www.frauenrechte.de, aber wir sind auch auf Facebook und auch auf Twitter zu finden.
Ja, gut, das ist Frau Sibylle Schreiber von Terre des Femmes. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute für uns was zu Ihrer Aktion zu sagen. Und von unserer Seite aus, von dem ABS-Magazin, hoffe ich, dass nicht nur in Berlin dieser Aktionstag ein großer Erfolg wird, sondern auch international.
Vielen Dank.
Danke. Auf Wiederhören. Ja, dieses Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ach, ich liebe diesen Spruch, ich liebe diesen Satz. Manchmal muss man ihn einfach sagen, ja. Das war also zu dem Aktionstag von Terre des Femmes gegen die Gewalt gegen Frauen, der am 14. am Valentinstag stattfindet. Und wie wir gehört haben, ist hier in der Nähe Aschaffenburg, Fulda und Kassel war es, glaube ich, finden auch Veranstaltungen statt. Und ja, ich denke mir, das werden wir weiter beobachten hier vom ABS-Magazin. Wir sind ja im Verteiler von Terre des Femmes und die ein oder andere Aktion, die Terre des Femmes macht, werden wir dann auch hier euch vorstellen. Und wer sich da noch genauer informieren möchte, der geht einfach ganz einfach auf frauenrechte.de, wie Frau Schreiber gerade eben schon gesagt hat. Ja, das war Wieber Butzelmann von einer CD, Zuckerschnecksche und Prinzje und Co. Und die Band, die ihr dort hörtet, das waren die groben Junggesellen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die regelmäßig ABS-Magazin hören, die werden bestimmt wissen, er hat doch schon mal von dieser CD gesprochen. Und diese CD ist von Frankfurter Bands eingespielt worden, die den Auftrag bekommen haben vom Kulturamt der Stadt Frankfurt, doch mal Kinderlieder neu zu vertonen. Und der Bieber Butzelmann, der ist deswegen von mir heute gewählt worden, weil das Thema hat ein bisschen was mit Bieber Butzel und Männern zu tun. Denn es gibt den Bieber Butzelmann des Freihandelsabkommens zwischen EU und USA, der über unser allen Köpfen schwebt. Und was es damit auf sich hat, das würde ich euch gerne mal zu Gehör bringen und was dazu im Einzelnen, was es damit auf sich hat. Ich habe hier aus dem Netz eigentlich, und das ist ja das Interessante, was rausgesucht, und zwar den Herrn Belzisch, Erwin Belzisch, den kennt ihr ja wahrscheinlich alle, und der hat in seiner Sendung am 3.12.2013 was dazu gesagt. Und ich hoffe, dass der Technikgott mir jetzt gewogen ist, und wir hören einfach mal rein. Es wird einen ganz kleinen Moment noch dauern, bis es hier startet, und dann hoffe ich, dass der Erwin uns was erzählt dazu. Aber Erwin spricht nicht mit uns. Es ist ein Fehler aufgetreten. Na gut, dann lassen wir das mit Erwin. Irgendwie ist die Technik heute hier. Ich habe irgendwo letztens gelesen, die Leute nervt es mit dem Stream. Also lassen wir es jetzt einfach so, wie es war, und kehren zu dem eigentlichen, grundsätzlichen Radiomachen zurück. Ich erzähle euch selber was. Das Freihandelsabkommen zwischen USA und EU wird kurz auch TTIP TTIP genannt. Und dieses TTIP ist der Versuch, die Handel und Wandel zwischen Europa und den USA zu erleichtern. Europa, der Europäischen Union. Und TTIP heißt Transatlantic Trade and Investment Partnership. Klingt schön, hört sich gut an. Jeder denkt, oh, Handel, Wandel ist doch toll. Doch dieses Transatlantic Partnership ist in die Kritik geraten. Es soll eigentlich dabei gehen, dass die Zölle im transatlantischen Handel mit industriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen vollständig abgebaut werden sollen. Das hört sich ja schon mal gut an, fördert Handel und Wandel. Dann sollen Dienstleistungssektoren ermöglicht werden, da sollen die Märkte geöffnet werden. Und was da natürlich auch im Zusammenhang steht, ist also der Abbau von Finanzmarktregeln. Dann sind für Investitionen soll das Leben leichter werden, höhere Liberalisierung und Investitionsschutzniveau, das soll erreicht werden. Konzerne sollen damit gegen Staaten klagen können, wenn sie durch politische Maßnahmen ihre Gewinnaussichten beraubt oder bedroht sind. Und da wird's doch schon einmal irgendwie nachdenklich, der geneigte Zuhörer. Was heißt denn das? Dann soll öffentliche Beschaffungswesen auf der Ebene geöffnet werden. Soziale und ökologische Aspekte könnten dann sehr eingeschränkt werden. Bei der Auftragsvergabe sollen diese nicht weiter berücksichtigt werden. Dann geht es weiter. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenschutz soll aufgeweicht werden, sowohl in den USA als auch in der EU. Und in die Nichtunterzeichnung zentraler globaler Standards, also das sind auch standardisiert ILO-Normen, wird das wiedergespiegelt und es könnte zu einer Aushöhlung gewerkschaftlicher Einflussmöglichkeiten in der EU führen. Gewerkschaften in den USA können davon schon ein Lied singen. Und dann ist der umfassende Schutz von geistigem Eigentum und der Zugang zu Wissen kann dann exklusiv werden und wird dem Einfluss von Banken und Konzernen ausgeliefert, die dann darüber direkt auf Bildung und Wissenschaft Einfluss nehmen könnten. Ja, und die öffentliche Daseinsvorsorge, das, was wir alles so kennen, Krankenhaus, Stromversorgung, Versorgung mit sauberem Wasser, all das könnte passieren, dass das zu einer Privatisierungswelle führt. Das hatten wir ja schon vor einigen Jahren auch hier in Deutschland oder haben wir immer noch, dass es also dieses Cross-Border-Leasing gibt, dass also Investoren, meistens aus den USA, die Geld übrig haben, um das vor der Steuersicherheit zu bringen, sich hier in Europa einkaufen, U-Bahn, Wasserwerke oder ähnliches kaufen. Zum Beispiel die Frankfurter Messe hat einige ihrer Gebäude im Rahmen diese Cross-Border-Leasing-Geschichte verkauft und wieder zurückgekauft bzw. zurückgemietet auf 99 Jahre, haben damit auch einen Gewinn gemacht. Aber das sind alles so Dinge, die bei diesem Freihandelsabkommen TTIP dann tatsächlich auf ganz andere Füße gestellt werden soll. Und was steckt denn da jetzt dahinter? Also schon jetzt ist es so, dass das Wirtschaftsmodell von EU und USA in ökologischen und sozialwirtschaftlichen Krise steckt. Die Ausbeutung von Menschen, Tier und Umwelt gehören eigentlich zur Tagesordnung. Die Demokratien und soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Finanzkontrolle können dabei auf der Strecke bleiben. Und der Glaube, dass Konkurrenz und ständiges Wirtschaftswachstum den Wohlstand steigern und gesellschaftliche Probleme lösen können, beherrscht sozusagen das Denken derer, die gerne dieses Freihandelsabkommen schließen möchten. Aber getreu der Strategie für ein global wettbewerbsfähiges Europa beharrt die EU auf dem Wachstumsdogma und ruft nach mehr Handelsströmen, mehr Liberalisierung und Deregulierung im Interesse von Unternehmen. Also der Kapitalismus beschwert sich darüber, dass er von Staaten und Staatengemeinschaften und deren Gesetzen, die eigentlich zum Schutz eben von Mensch, Umwelt, Nahrung geschaffen wurden, dass die einfach viel zu stören sind und man verlangt dort eine Liberalisierung. Und Liberalisierung ist sozusagen ein Zauberwort oder ein Synonym geworden für die Abschaffung derselben. Und wenn man von Deregulierung spricht, dann heißt es einfach, dass über Jahrhunderte oder Jahrzehnte erkämpfte Rechte, zum Beispiel auch auf Arbeitnehmerseite, durch diese Deregulierung einfach ausgesetzt werden könnten. Und mit dem TTIP setzt die EU-Kommission erneut auf Geheimverhandlungen. Und das ist auch der ganz wesentliche Punkt, dass also unsere Regierungen, sowohl die auf der anderen Seite des Atlantik in den USA als auch hier in Europa, ganz klar ihre Kompetenzen überschreiten. Denn der Wähler hat sie ja in einem demokratischen Verfahren gewählt und die Regierungen werden durch Gesetze und durch Parlamente eigentlich kontrolliert und in ihren Schranken oder in ihren Grenzen gehalten. Aber unter diesem weitgehenden Ausschluss der Öffentlichkeit und der Parlamente ist es nun so, dass also mit dem Zeichen vertraulich das Mandat der politischen Entscheidungsträger, Parlamente, völlig außer Acht gelassen wird und auch die Gesetze in diesem Zusammenhang keine Anwendung mehr finden sollen. Also das bedeutet, die treffen sich tatsächlich irgendwo zu Geheimgesprächen und machen die nicht öffentlich. Die Protokolle, die dazu angefertigt werden, werden keinen Parlamenten vorgelegt, auch nicht im Europaparlament. Und auch Abgeordnete im Europaparlament, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass diese Verhandlungen öffentlich gemacht werden und auch vom Parlament kontrolliert werden, die bekommen keine Unterlagen. Das ist alles streng vertraulich, alles streng geheim. Es gibt auch, anders wie jetzt zum Beispiel beim G8-Gipfel, also wenn die Großen, die Mächtigen der Welt, die über alle Wirtschaftsvermögen verfügen, sich treffen, da ist die Presse da sind alle da, ist man ganz schnell dabei, die tollen Beschlüsse, die man gefasst hatte, lauthals in die Welt hinauszubrüllen. Auch jetzt in Davos war das ähnlich. Aber bei so entscheidenden Dingen wie diesem Freihandelsabkommen sind wir als Öffentlichkeit völlig außen vor. Und das ist auch eigentlich das Problem dabei. Das ist die mangelnde Transparenz. Also es gibt sowas wie eine Geheimdiplomatie in Fragen TTIP. Und das kann sich eigentlich ein demokratisches System oder ein demokratisches Land gar nicht gefallen lassen. Denn diese Transparenz, die Öffentlichkeit und die gesetzlichen Regeln, die vereinbart wurden, sind eigentlich das Fundament unseres demokratischen Zusammenlebens. Ja, dann ist es auch so, dass also die Europäische Union da sich auch nicht wehrt. Und es ist so, dass also die Beschlüsse, die in den USA gefasst werden, hier nicht in Europa vorliegen und die europäischen Beschlüsse angeblich nicht in den USA vorliegen. Und es kommt dann zu solchen Dingen, dass verhandelt werden soll, also wie Firmen, wie Unternehmen, multinationale, internationale, transatlantische Unternehmen sich Rechte in dem anderen Markt sichern können. Und da gehört es dann also dazu, dass es ein Gremium gibt, sozusagen eine Gerichtsinstanz, die selbst geschaffen wird, vorbei an allen regulären Gerichtsbarkeiten, die es in USA oder in Europa gibt. Und da werden Rechtsanwälte, wahrscheinlich von großen internationalen Sozietäten, die sich im Wirtschaftsrecht auskennen, zusammengesetzt. Und wenn jetzt also ein Unternehmen sagt, ich möchte gerne genmanipuliertes Hühnchenfleisch aus den USA, das in Chlor desinfiziert wurde, nach Europa einführen, und das entspricht aber nicht unseren Standards, die wir für die Lebensmitteleinfuhr hier angelegt haben, und die europäischen Regierungen sagen, nein, wir führen es nicht ein, dann kann dieses Unternehmen, das das Fleisch exportieren möchte, ganz klar sich nach diesem geplanten Vertragswerk an eben diese Gerichtsinstanz wenden, und dann schickt jede Seite einen Anwalt, und es gibt noch einen Anwalt, der sozusagen als Schiedsmann oder als Obmann fungiert und dann eine Entscheidung trifft. Und diese Entscheidung ist dann bindend, so dieses Freihandelsabkommen unterzeichnet wird, und dann können Staaten zu Strafzahlungen verurteilt werden. Das heißt also, wenn jemand sein Hühnchenfleisch, das genmanipuliert und chlorgetränkt ist, nicht einführen darf, weil das nicht unseren Lebensmittelgrundsätzen entspricht, dann kann es da Strafzahlung geben. Und die Strafzahlung legt dieses Gremium einfach fest. Und ja, da gibt es dann kein Widerspruchrecht, dann gibt es kein Recht der Öffentlichkeit auf Beteiligung, es gibt keine politischen Instanzen, die da beteiligt sind. Und wer zahlt das? Die Steuerzahler. der einzelnen Staaten. Denn diejenigen, die vom Handel profitieren, werden da mit Sicherheit nichts zahlen. Denn die schicken ja ihre Anwälte, die eben aushandeln. Und so kann man das auch weiterführen. Unter dem Aspekt zum Beispiel genmanipuliertes Getreide, Mais, Einfuhr in die EU. Da hat die EU sich ja bisher immer gegen erfolgreich gewehrt. Das kann dann darüber passieren, dass entweder es wird nicht eingeführt, weil die Regierungen stark bleiben, aber es müssen dann in hunderten Millionen oder vielleicht sogar in Milliardenhöhe Entschädigungen dafür gezahlt werden. Das kann man also in alle Bereiche durchdeklinieren. Das kann man in Bereiche der Bildung durchdeklinieren. Das kann man in Bereiche auch der Energieversorgung durchdeklinieren. Und wenn jetzt zum Beispiel Vattenfall eine Beteiligung durch einen US-amerikanischen Energieerzeuger hat, dann kann der sagen, ja, dadurch, also unsere Energie wird durch Atomkraft erzeugt. Und in der Bundesrepublik, da soll die Atomkraft ja abgestellt werden, abgeschafft werden. Aber wir betreiben ja mit zum Beispiel Vattenfall zusammen solche Dinge. Das ist jetzt nur ein theoretisches Konstrukt, aber durchaus möglich. Dann könnten die den Staat eben wegen unserem Atomausstieg, den wir wegen der Fukushima-Katastrophe und den anderen Nuklearkatastrophen, die es gegeben haben, hier beschlossen haben in der Bundesrepublik, uns verklagen auf Milliardenhöhe. Also, dieses Thema Freihandelsabkommen, das war jetzt mal so ein grober Abriss, ein bisschen auch aus der Hüfte geschossen meinerseits, weil der Beitrag, den ich da eigentlich im Netz rausgesucht hatte, leider nicht funktioniert hat. Was lernen wir daraus? Diese Dinge, die wir live oder beziehungsweise im Studio spielen wollen, die ziehen wir uns vorher auf irgendein anderes Medium runter, dass wir nicht auf den Stream angewiesen sind. Aber wer weiß, vielleicht hat ja auch schon jemand zugehört und hat sich gedacht, den Stream, den mache ich jetzt kaputt, weil der will was erzählen, was mir nicht passt. Ja, das war also sozusagen ein kurzer Abriss. Wir werden hier beim ABS-Magazin oder ein Anfang eines Abrisses zu diesem Thema zurückkommen und wir werden uns auch die Kompetenz von Leuten noch besorgen, die uns dann diese Problematiken und die ich gerade angesprochen habe, im Einzelnen auch nochmal versuchen werden, uns verstehen zu helfen. Ja, und das war also der Aspekt Freihandelsabkommen. Ich empfehle euch, gebt einfach mal in die Suchmaschine, die ihr so in der Regel verwendet, den Begriff Freihandelsabkommen ein und dann dahinter Kritik. Dann kommt ihr zum einen auf so Seiten von ATTAC oder anderen Nichtregierungsorganisationen und ihr könnt dann dort einfach ein bisschen selber weiter recherchieren. Ansonsten gibt es auf YouTube etliche Beiträge, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auf irgendwelchen Podiumsveranstaltungen getätigt wurden. Die sind bei YouTube eingestellt. Auch dort könnt ihr einfach eingeben, Freihandelsabkommen EU-USA. Und dann bekommt ihr auch dort die entsprechenden Links. Und das ist super interessant und ja, wir bleiben dran, versprochen, und in den nächsten Sendungen, also in diesem Jahr, werden wir uns damit auch wieder auseinandersetzen. Aber noch ein ganz kleines Bromo hinten dran zum Thema Freihandelsabkommen. Eigentlich hätte das schon unterzeichnet sein sollen. Und da wird schon seit 2012 verhandelt und auch 2013, aber die sogenannte NSA-Affäre, also die Ausspäh- und Abhöraffäre, hat das Ganze erst einmal ins Stocken gebracht, dass also die Europäische Union jetzt sagt, Moment mal, ihr macht was uns nicht gefällt, da müssen wir mit diesem Ding einfach noch eine Weile warten. Wir haben also noch einen gewissen Aufschub, aber die Leute, die das Kapital besitzen, die das Interesse daran haben, dieses Freihandelsabkommen voranzutreiben, könnt ihr sicher sein, die werden nicht locker lassen. Und das ist also auch ein Thema so wie Blockupy oder ähnliches, auf das wir hier beim ABS-Magazin zukünftig dann auch nochmal zurückkommen werden und dann hoffentlich mit am besten mit Live-Expertise hier im Studio, dass wir auf diese ganzen Technik-Sachen nicht angewiesen sind. Und ja, nach der nächsten Musik geht es dann auch bald weiter. Dann haben wir das Thema Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Und da, wenn es denn klappt, haben wir die Frau Haus von Verdi hier aus dem Bezirk Frankfurt, die uns am Telefon was zur aktuellen Tarifrunde oder zur bevorstehenden Tarifrunde erzählen will und kann. Ja, das war Musik von Michel Legrand, Digi-Ding. Und wir warten darauf, dass wir die Verbindung mit der Frau Haus herstellen können. Und irgendwie passt es doch so schön zum Thema. Ich habe hier nochmal was mitgebracht von The Man with the Smidest Touch of Gold. Und wir überbrücken uns die Zeit einfach nochmal ein bisschen mit etwas Musik. Und los. So ist das. Das war die falsche Melodie. Na gut, dann muss ich eben weiterreden. Das Sendeloch hatten wir ja schon am Anfang der Sendung, also das haben wir heute schon abgehakt. Ich kann mich nicht in ein weiteres Sendeloch flüchten. Vielleicht kann ich ja mal kurz erzählen, schon mal im Vorgang, bevor die Frau Haus anruft. Die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst findet ja mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder statt. Und auch dieses Jahr ist es wieder soweit. Und 2014 haben wir jetzt und im öffentlichen Dienst laufen die Tarifverträge aus und eine neue Runde steht bevor. Es ist ja jetzt durch die Printmedien und durch andere Medien schon veröffentlicht worden, dass dieses Jahr Verdi die Forderung aufgestellt hat und diese Forderung wollen wir uns eben einmal von der Frau Haus erklären lassen und sie wird uns auch gleich hier im Studio anrufen und ich laber jetzt einfach nicht. Es kommt bis dahin Musik, bleibt dran, es geht noch weiter und ich hoffe dann auch bald mit unserem nächsten Gast, mit unserer nächsten Gästin via Telefon. Das war John Barry mit seiner Interpretation von dem Titel mit Goldfinger, dem gleichnamigen Film mit Gerd Fröbe, der ja Musik beziehungsweise in diesem Fall Filmgeschichte geschrieben hat. So, bei uns klingelt jetzt das Telefon und ich werde versuchen, das Gespräch jetzt anzunehmen. Ja, Sekunde, Frau Haus, bitte bleiben Sie dran. Oh. So. So, Frau Haus, hören Sie mich?
Ah.
Hallo, Frau Haus, sind Sie noch da?
Hallo?
Ja, Frau Haus.
Hallo, Herr Schmidtke.
Schön, dass das jetzt geklappt hat. Gut, ja, ich begrüße Sie erstmal hier bei uns im ABS-Magazin bei Radio X. Frau Haus, Sie rufen uns aus Berlin an. Sie sind da für Verdi momentan, glaube ich, bei der großen Tarifkommission und sprechen über die aktuelle Tarifauseinandersetzung. Vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, Sie sind Bezirkssekretärin hier für den Bereich Frankfurt.
Für Verdi Frankfurt am Main und Region und dieser Bezirk hat 63.000 Mitglieder.
Ja, und vielleicht ganz kurz, dass Sie uns, bevor wir zu dem eigentlichen Anliegen meines Anrufs kommen oder unseres Gesprächs kommen, was ist Ihre Forderung für die diesjährige Tarifrunde im öffentlichen Dienst?
Die Forderung haben wir sehr lange diskutiert. Sie wissen, eine Gewerkschaft ist eine demokratische Organisation. Das heißt, jedes Mitglied in dem Bereich hat auch Einfluss auf die Gestaltung und auf die Forderungshöhe und Durchsetzungskraft. Die Forderungen, die wir bundesweit erhoben haben, sind 100 Euro und danach obendrauf plus 3,5%. Daran wird deutlich, es gibt eine ganz, ganz breite Erwartung auf eine soziale Komponente, auf einen Sockelbetrag, weil unsere Kolleginnen und Kollegen sagen, es ist richtig, Prozentzahl ist wichtig für alle, aber wir haben mittlerweile so eine Situation, dass man teilweise seine Wohnungen in Ballungsräumen kaum mehr bezahlen kann. Und das gilt eben auch für den ganz normalen Arbeiter, für die ganz normale Arbeiterin. Und deswegen erst eine Grundforderung von mindestens 100 Euro plus Prozentzahl obendrauf, nämlich 3,5%, um diese soziale Komponente, also diejenigen, die wenig verdienen, müssen ihr Leben auch finanzieren können, um das zu gewährleisten.
Ja, und dann gibt es ja noch die Forderung nach einem einheitlichen Urlaubsanspruch. Was steckt denn dahinter? Ich dachte, im öffentlichen Dienst hätten alle, aber man denkt, aber man weiß es nicht richtig. Was steckt dahinter?
Es gibt eine Urlaubsstaffelung, je nach Alter. Und da gibt es eine Rechtsprechung, die sagt, nach dem Europarecht in der Folge, die sagt, es darf keine Unterschiedlichkeit geben. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass es dass junge Menschen genauso zum Erhalt ihrer Arbeitskraft, weil dafür ist der Urlaub ja gedacht, genauso viel Urlaub und Regenerationszeiten benötigen wie ältere Menschen auch. Und aus dem Grund, um hier eine Einheitlichkeit, eine Gemeinsamkeit auch wieder auf den Weg zu kriegen, ist die Forderung für alle 30 Tage.
Für alle 30 Tage. Mhm. Das, der Mindestanspruch ist, der gesetzliche liegt momentan bei 20 oder 18 Tagen im Jahr eigentlich nur.
Nein, der gesetzliche Mindestanspruch ist momentan 24 Kalendertage.
Aha, gut.
Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen 4 Wochen, 24 Werktage, pardon.
Ja.
Es gibt zwischen 4 Wochen und in den meisten Tarifbereichen sind es 6 Wochen. Und da geht es auch darum, es geht ja immer darum, dass wir immer mehr Menschen haben, die das normale Rentenalter gar nicht mehr erreichen können. Wir haben eine sehr hohe Verdichtung von Arbeit, von Arbeitsleistung. Und wir brauchen, das wissen wir alle, eben Regenerationszeiten, um überhaupt ins Rentenalter kommen zu können.
Ja.
Und aus dem Grund diese 30 Tage, also diese 60, ja, diese 6 Wochen im Jahr, das ist die konkrete Forderung für alle.
Ja, und das schließt auch die Auszubildenden mit ein?
Das schließt die Auszubildenden mit ein. Und es wäre dann die Realisierung der Rechtsprechung, weil der Gesetzgeber sagt, es muss eine Einheitlichkeit hier hergebracht werden. Es darf keine Diskriminierung von Altersgruppen oder von Personengruppen oder Ähnliches geben.
Ja.
Das heißt, entsprechend an der Stelle auch die Rechtsprechung mit unserer Forderung.
Mhm. Noch eine Frage mit Herrn Thomas de Maizière. Ist ja ein bekannter Hardliner in Sachen Verhandlungen mit Gewerkschaften wieder ins Amt zurückgekehrt. Thomas de Maizière war ja schon mal Innenminister, ist es jetzt wieder in der neuen Bundesregierung. Wie sehen Sie da als Gewerkschaften ihre Chancen oder was müssen sie tun, damit sie sich nicht die Zähne an Herrn de Maizière ausbeißen? Er hat ja in der Tarifauseinandersetzung, also er war bei der ersten schwarz-roten Koalition,
ja,
war er ja Innenminister und hat da ja ziemlich sich als Hardliner erwiesen. Wie sehen Sie da die Verhandlungsgrundlage für sich?
Momentan, also eine Gewerkschaft geht ja erstmal in Verhandlungen. Momentan haben wir unsere Forderungen formuliert, haben die bundeseinheitlich kommuniziert, also auch die gesamten demokratischen Beteiligungsrechte eingehalten. Das sind unsere Forderungen. Und wir erleben momentan, dass es eine sehr gute Steuerentwicklung gibt. Es gibt einen Plus zwischen 2011 und zu erwarten bis 2018, einen Plus von Steuereinnahmen von 15,8%. Wir diskutieren sehr breit eine Steuerehrlichkeit, eine Steuergerechtigkeit und insofern gehen wir momentan gar nicht davon aus, dass eine Bundesregierung, ein Innenminister dann konkret sagt, das ist alles völlig illusionär, unsere Forderungen, weil die natürlich auch wissen, wer qualifizierte Leute haben möchte. Muss natürlich auch einen Lohn dafür bieten, muss Arbeitsbedingungen dafür bieten, dass Menschen auch bereit sind, auf Dauer da zu arbeiten. Und wer keinen Ausverkauf der öffentlichen Hand haben möchte, glaube ich, muss sich auch in einer Lohnentwicklung, der allgemeinen Entwicklung auch angleichen.
Ja.
Und ich gehe momentan erstmal davon aus, dass das auch ein Innenminister verstehen kann.
Wollen wir es hoffen. Gut, aber dann möchte ich jetzt nochmal überleiten, nachdem wir uns so über die allgemeinen Forderungen auch ein bisschen spezieller jetzt unterhalten haben. Sie starten am Freitag, den 14. hier in Frankfurt, auf dem Frankfurter Römer, eine Aktion und die Aktion nennt sich Roter Teppich. Roter Teppich, für wen rollen Sie den denn aus und wer soll darüber flanieren?
Roter Teppich für die Stars und Sternchen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir erleben Stars und Sternchen vom Film, vom Fernseher, von irgendwelchen ganz wichtigen Organisationen und wir sagen, für diese Gesellschaft, dafür, dass hier alles funktioniert, dass es sauberes Wasser gibt, dass es gepflegte Gärten in der öffentlichen Hand gibt, dass es Bildung gibt, dass es Beratung, dass es Versorgung gibt, dass es Entsorgung gibt, also Müllentsorgung gibt, dass Gesundheit, Altenpflege und all diese Sachen, das ist die öffentliche Daseinsvorsorge. Und da arbeiten ganz viele Menschen, von Erzieherinnen bis Feuerwehr, Schienenbahntechniker, Stadtentwässerung, Gärtner, Lademeister und so weiter. Und wir sagen, es ist an der Zeit, an der Stelle den roten Teppich genau für diese Berufe auszulegen, deutlich zu machen, was sie alles bieten für unsere Gesellschaft, dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert, deutlich zu machen, was sie bieten an Qualifikation, an Ausbildung und natürlich auch, was welche Löhne daran hängen. Und dass es da auch berechtigt ist, für dieses eine Lohnforderung zu formulieren. Aber es ist uns insbesondere auch wichtig, dass wir in der Gesellschaft uns immer mehr auch ein Stück damit auseinandersetzen, wer diese selbstverständliche Arbeit leistet, dass es bei uns gesellschaftlich auch gut funktioniert. Mhm. Und das sind einfach die Leute, die in der öffentlichen Daseinsvorsorge, in der öffentlichen Hand, bei den Kommunen, beim Bund und bei den Ländern arbeiten. Und die laufen am Freitag über den roten Teppich.
Und ich habe auch in Ihrer Pressemitteilung gelesen, also die werden nicht nur wie üblich in ihrer Arbeitskluft erscheinen, sondern die werden natürlich auch auftreten wie die Stars. Also wie kann man sich das denn vorstellen? Und auch von einer Limousine steht da etwas.
Ja, also wir machen das richtig, auch mit Begleitung vom Oberbürgermeister, der einer unserer Ehrengäste dabei ist.
Ja.
Und wir werden diese Stars interviewen, wir lassen sie berichten, was sie bieten, was ihre Arbeit ist, was diese Gesellschaft von ihrer Arbeit auch hat, was sie in Ausbildung mitbringen, wie qualifiziert sie sind und natürlich auch, was sie sich in der Zukunft insgesamt auch wünschen für ihre berufliche Perspektive und auch für das, was Kommunen, Bund und Land auch für diese Gesellschaft bieten soll. Und insofern wird es auch einen Dialog geben, wo alle Leute erfahren können, was sind das für Leute, was haben die für Erwartungen, für Forderungen und was haben sie zu bieten.
Ja, also am Freitag, den 14. findet das statt und beginnt um 13.45 Uhr auf dem Römer.
Genau.
Und wer darf da vorbeikommen?
Alle. Wir freuen uns über alle, die heute zuhören, die jetzt bei Ihnen zuhören. Und ich finde es auch ganz toll, dass Sie uns die Möglichkeit geben, da ein bisschen was zu erzählen. Wir freuen uns bei jedem, von jedem, der am Römer vorbeikommt und auch mit seinem Vorbeikommen sein Interesse signalisiert. Und natürlich auch das Signal an Beschäftigte der öffentlichen Hand, dass sie eine gute Arbeit für unsere Gesellschaft leisten. Wir freuen uns sehr und alle sind herzlich willkommen.
Ja, Frau Haus, Sie sind die Bezirksgeschäftsführerin von Verdi Frankfurt und Region und ich möchte mich hiermit recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die Fragen, die wir hatten, zu beantworten. Und wie sagt man in Gewerkschaftskreisen, toi 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 oder für die, für die kommende Tarifauseinandersetzung. Und dass also auch die Arbeit, die Ihre Mitglieder machen, uns weiterhin erhalten bleibt und nicht irgendwohin outgesourced wird und natürlich auch die Qualität, die gewohnte, die von uns gewohnte Qualität auch weiterhin gewährleistet werden kann. Vielen Dank, Frau Haus.
Herr Schmidt, vielen herzlichen Dank bei Ihnen und ein herzlichen Gruß an alle, die zuhören. Und ich freue mich auf ein Treffen am Freitag. Freue mich über jedes Gesicht, Sie alle kennenzulernen. Herzlichen Dank für das Interview.
Ja, ich danke auch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da draußen an euren Radio- und Hörgeräten und wo immer ihr uns hört, gehört habt, das war heute wieder am 12.2. eine Ausgabe von Radio X ABS Magazin. Und nächste Woche geht es dann weiter hier in der gewohnten Zeit von 16 bis 17 Uhr. Schön wär's, von 16 bis 17 Uhr mit einer weiteren Ausgabe vom ABS-Magazin. Und ich möchte noch eine Ansage in eigener Sache machen. Am 13., das ist morgen, ist der internationale Radiotag. Und da hat Radio X sich etwas Besonderes ausgedacht. Und wir haben eine Kooperation mit einem Schweizer und einem österreichischen Radiosender Programm zum Thema Radiotag. Wir übernehmen deren Sendung und bringen die euch zum Gehör. Und unsere Sendung wird dann natürlich auch in der Schweiz und in Österreich zu hören sein. Ansonsten hört ihr im Hintergrund das Ensemble Ambrosio mit Zappa-Improvisationen, Frank Zappa. Und auch da möchte ich noch etwas loswerden. Ich bin ja nicht nur ABS-Moderator, sondern ich bin ja auch Märchenonkel mit dem Helmut Frank zusammen und der Sidney Hyatt machen wir zusammen die Märchenoase. Und da haben wir am kommenden Montag, am Montag, den 17.02. ein Special, 2 Stunden. Und da geht es um Frank Zappa und um jemanden, der alle Single-Veröffentlichungen, die es von Frank Zappa gab, gesammelt hat. Und Frank Zappa ist ja ein großer Geschichtenerzähler. Und wir wollen uns über diesen großen Geschichtenerzähler von unserem Gast dann etwas Geschichten erzählen lassen, über das Sammeln dieser CDs. Und es wird auch ein Haufen Musik von Frank Zappa zu hören geben. Also ein Spezial, die Märchenoase blickt über den Tellerrand der Märchenwelt. Und dazu möchte ich euch natürlich von hier aus auch recht herzlich einladen und verabschiede mich, denn hier geht es jetzt gleich weiter mit der Sendung Virusmusik Mental Maps und der liebe Kollege Matthias steht schon in den Startlöchern und scharrt mit den Hufen. Nein, er ist ganz geduldig, er ist ganz lieb. Und sobald diese Musik hier endet, geht es dann auch schon sendungsübergreifend mit seinem ersten Einspieler weiter. Tschüss, sagte Nils Björn Schmidtke.